spezial, liebe Fernsehzuschauer. Eine der wichtigsten Errungenschaften von uns Menschen ist die Stufe. Vor allem unsere neuere Geschichte ist stark durch den Einsatz von Stufen geprägt. Und darum will die modernste Partei Deutschlands, genau die mit dem Solms und dem Pinkwart, die will mit Stufen Politik machen und fordert einen Stufentarif.
Der entscheidende Vorteil des Stufentarifes ist, dass die Menschen das verstehen.
Klasse. Politik zum Verstehen. Und der Stufentarif der FDP geht so. Auf der ersten Stufe sagt man, wir wollen 35 Milliarden weniger Steuern. Und wenn da keiner mitmachen will, sagt man auf der zweiten Stufe, na gut, dann wollen wir eben noch 24 Milliarden weniger Steuern. Das sind?
Es sind 24 Milliarden Entlastung, es sind 48 Milliarden D-Mark.
In D-Mark ist das immer noch ganz schön viel. Und in russischen Rubel ist es noch mehr. Und in nepalesischen Rupi, aber egal. Der Erfinder des Stufenmodells ist jedenfalls die NASA. Die bauen Raketen, bei denen man Stufen, die man nicht mehr braucht, einfach wegschmeißen kann. Und die FDP ist inzwischen schon bei der fünften Stufe und will nur noch 16 Milliarden weniger Steuern. Und jetzt fragen wir mal den Finanzminister Wolfgang Schäuble, ob der da mitmachen will.
Nein, ich glaube nicht.
Aber sowas bringt eine echte Powerpartei wie die FDP noch lange nicht aus dem Konzept. Da können Sie...
Können Sie natürlich auch einen linearen Tarif nehmen. Das ist ja auch ein Stufentarif, der nur aus unendlich vielen kleinen Stufen besteht.
Perfekt. Sieht aus wie eine Linie, sind aber Stufen. Nur eben ganz klein. So klappt's. Und das ist eine kleine Stufe für die Menschheit, aber eine Riesenstufe für die FDP.
Kronport Nummer 208, Regens. Piep! Hallo und herzlich willkommen zum 208. Kronport, den ich am heutigen verregneten Freitag, dem 7. Mai 2010, aufgenommen habe.
It is 13. 25.
Jawohl, ja. Und heute gibt es im Podcast mal wieder die gewohnten drei Teile. Zwei Teile Politik mit jeweils wieder Trennung zwischen Kirche und Regierung, auch wenn das irgendwie in der Regierung noch nicht angekommen ist, dass sie nicht Teil der Kirche ist. Aber ja, außerdem mit dabei ist mal wieder Zensurecke und auch Griechenland hat ein eigenes Update verdient. Wobei ich die neueste Kirchenmeldung noch gar nicht im Podcast haben konnte, weil die nämlich eben TM, erst TM, aufgeschlagen TM ist. Aber ja, so, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau anhört, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Regierung, mit Griechenland und mit ein paar Bankenmeldungen. Da waren wieder genügend, dass ich dann einen eigenen Blog draus geschnürt habe. 7 Grad drizzlige, foggige und nippige Greetings. Die 7 Grad Windchillen 5, Comfort Level 4, Wind macht 19 aus dem Northeast oder 17 bis 33. Unangenehm. Da hat sich nach Teil 1 nicht viel dran geändert. So eine Überraschung aber auch. So, und da bin ich dann wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, Punkt, Ausrufezeichen. Mit einer großen Ecke rund um unsere unfähige Regierung, als wir da hätten. Schäuble fordert Banken. Ja, 10.50 Uhr. Berlin, die Bundesregierung will Deutschlands Banken bei der finanziellen Rettung Griechenlands in die Pflicht nehmen. Bundesfinanzrumbrüller Wolfgang Schäuble. CDU will Spitzenvertreter der Banken in Einzelgesprächen bieten, versteckt in griechische Anleihen einzusteigen. In griechische Anleihen einzusteigen, wofür dann die Regierung garantiert, was also im Wesentlichen genau gar nichts heißt. Aber ja, gibt's vom letzten Freitag Dann gab es auch eine Meldung vom letzten Freitag. Eichmann ist nicht pauschal geheim aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten. Teilerfolg für Journalistin im Fall Eichmann. Das Bundeskanzleramt darf Akten über den Fall Eichmann nicht mit einer pauschalen Begründung zurückhalten. Damit hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einer argentinischen Journalistin Recht gegeben. Adolf Eichmann war ein führender Nationalsozialist, der maßgeblich an der Organisation des Holocaust beteiligt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh er nach Argentinien, wurde dort von israelischen Geheimdienstagenten aufgespürt und 1962 in Israel nach einem Prozess hingerichtet. Die Journalistin hatte sich an das Bundeskanzleramt gewandt. Sie wollte Einsicht in Akten gewinnen, die der Bundesnachrichtendienst zu diesem Fall in den 50er und 60er Jahren verfasst hatte. Das Amt widersprach dem Anliegen, weil eine Veröffentlichung die heutige deutsche Nahostpolitik gefährde. Außerdem müssten viele Teile aus Geheimhaltungsgründen geschwärzt werden, was bei rund 3400 Seiten nicht möglich sei. Die Richter befanden, diese Begründung sei zu pauschal. Gäbe es aber differenzierte Argumente, könne das Kanzleramt weiter auf einer Geheimhaltung bestehen. Na, es ist nicht, was einige Leute daraus gemacht haben. Ja, die Akten werden jetzt veröffentlicht, sondern nee, also Jungs, Mädels mit, das ist aber so kompliziert, könnt ihr die nicht geheim halten? Da müsst ihr euch schon ein bisschen was Konkreteres einfallen lassen. Ist vom letzten Freitag. So, Finanzregeln, strengere Regeln für Finanzmärkte. Berlin, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble leitet weitere Schritte für strengere Regeln auf den Finanzmärkten ein. Damit sollen vor allem Anleger besser geschützt werden. Außerdem sollen bestimmte Spekulationen an den Börsen eingedämmt und feindliche Übernahmen von Unternehmen erschwert werden. Das geht aus einem Diskussionsentwurf des Finanzministeriums hervor. Dieser war für April angekündigt worden und liegt jetzt den Ressorts zur Abstimmung vor. Das Kabinett soll im Sommer entscheiden. Ein bisschen dünn. Na, ich lese da nur, was es soll. Ich sehe da aber noch nicht eine einzige Erwähnung darüber, was es denn nun eigentlich genau tut, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses ominöse Papier, was gerade noch im April veröffentlicht wurde. So, dann hat Transsilvana, spielt jetzt Belgien, ne, Transsilvana Koch Merin bekannt und berühmt geworden vor der Europaparlamentswahl dadurch, dass sie verhindern wollte, dass jemand mitkriegt, dass sie in der letzten Amtsperiode des EU-Parlamentes häufig durch Abwesenheit aufgefallen ist. Und jedenfalls, also Transsilvana Koch-Merin, die will europaweites Burka-Verbot. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Transsilvana Koch-Merin, hat ein Verbot des Ganzkörperschleiers auch in Deutschland und Europa gefordert. Hintergrund ist das Votum des belgischen Parlaments für ein Burka-Verbot. Die Burka sei ein massiver Angriff auf die Rechte der Frau, so Koch-Merin in der Blöd am Sonntag. Die FDP-Politikerin sprach von einem mobilen Gefängnis. Das geplante Burka-Verbot in Belgien hat eine europaweite Debatte über Ganzkörperschleier entfacht. Wenn man dann mal genau hinguckt, na, mobiles Gefängnis. Also ich meine, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, was jetzt rauskommen kann. Möglichkeit 1, die Frauen, die sich freiwillig verschleiern, fühlen sich angepisst. Na, weil wir müssen euch dazu zwingen, dass ihr euch gefälligst nicht verschleiern dürft. Möglichkeit 2, die Männer, die der Meinung sind, ihre Frau dürfte nur voll verschleiert aus dem Haus, werden ihre Frau, wenn sie sich nicht mehr voll verschleiern darf, nicht mehr aus dem Haus lassen. Na, dass man irgendwie mit einem Vollverschleierungsverbot irgendwem hilft, wage ich jedenfalls erstmal zu bezweifeln. Mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Transsilvana das mit dem freiheitlich in ihrem Parteinamen da irgendwie auch nochmal erklärt bekommen sollte. Aber hey, habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. Die dpa-Meldung von 2.02 Uhr von Samstag. So, Steuersenkungsunglauben. Nur 4% glauben an Steuersenkungen in Berlin. Kaum noch ein Bürger glaubt an die Steuersenkungsversprechen der schwarzen Gelden-Koalition. Hintergrund sind die sich abzeichnenden Milliardenhilfen für Griechenland. Nach einer Mnet-Umfrage für Blöd am Sonntag rechnen lediglich 4% der Bürger damit, dass die Bundesregierung diese einhalten wird. Eine Mehrheit von 51% der Befragten geht sogar davon aus, dass CDU, CSU und FDP die Steuern erhöhen werden. 41% erwarten, dass die Steuern unverändert bleiben. Umfragen. Na, auf Umfragen kann man sich was braten, aber ist schon auffällig. Na, ich meine, die viel spannendere Frage wäre, wie viele der damaligen FDP-Wähler würden jetzt die FDP überhaupt noch wählen, angesichts des Rumgebrülles und Geschwalmes und Geruderes. Na? So. Dann hat das Bundesfinanzministerium nach einem Bericht des Magazins Der Spiegel wegen der schlechten Haushaltslage Fördermittel für den Klimaschutz gestrichen oder will. Das Ministerium habe 115 Millionen Euro, die in diesem Jahr in kommunale Klimaprojekte und den Bau von etwa 200.000 Heizanlagen für erneuerbare Energien fließen sollten, gesperrt, schreibt das Magazin laut Frankfurter Rundschau. Das Bundesumweltministerium befürchtet dramatische Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft und das Handwerk. Mit der Sperrung der Gelder stelle sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, nicht nur gegen Umweltminister Norbert Röttgen, CDU, der massiv für die Freigabe der Mittel geworben habe. Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder, CDU, habe bereits zugestimmt, dass das Geld fließt. Das Finanzministerium sei dagegen hart geblieben. Wegen der Rezession fehlen die Einnahmen, die nötig seien, um das Programm vollständig zu finanzieren. Na, woran wird gespart? Okay, ausnahmsweise mal nicht an Sozialausgaben. Ja. So, Stabili Merkel. Merkel, Doppelpunkt. Schärfere Stabilitätskriterien unerlässlich. Berlin, Bundeskanzlerin Agenda Merkel will für die Stabilität des Euros künftig die Stabilitätskriterien drastisch verschärfen. Merkel sagte der Blöd am Sonntag, Doppelpunkt. Deutschland habe durchgesetzt, dass in der EU noch im Mai eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Finanzminister eingerichtet werde, die sich mit notwendigen Vertragsänderungen beschäftigt. Merkel verwies darauf, dass der Euro bisher ein großes Erfolgsprojekt Europas sei, der sich in der Bankenkrise bewährt habe. Wo allerdings die Länder auch alle einzeln geschuftet haben und irgendwelchen Mist gebacken haben. Na, aber hey. Vor allen Dingen, neuer Vertrag heißt effektiv, da müssten dann wieder alle zustimmen. Ob das so ohne weiteres geht? Habe ich mir am Samstag aufgeschrieben. So, Schäuble erwartet dann Belastungen von rund 22 Milliarden Euro. Brüssel, auf Deutschland kommt der wegen der Griechenland-Krise eine Belastung von mehr als 22 Milliarden Euro zu. Das seien Obergrenzen, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble in Brüssel. 22, irgendwas. Ja, also 22 ist keine Obergrenze, 22, irgendwas ist der reale Wert. Und ob das eine Obergrenze ist, bleibt auch noch abzuwarten. Sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble in Brüssel. Insgesamt wollen die Euro-Länder in den kommenden 3 Jahren Hilfen von bis zu 80 Milliarden Euro schultern. 130 sind es, glaube ich, inzwischen. Auf Deutschland entfallen davon rund 28%. Die Entscheidung liege jetzt in den nationalen Parlamenten, sagte Schäuble mit Blick auf die kommende Woche. Die Gesetzgebung in Deutschland soll am Freitag abgeschlossen sein. Steuersenkungen sind da aber garantiert nicht mehr drin, oder? Oder nicht garantiert doch noch drin, oder? Na, also, Trick an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, also ich finde es ja sowieso faszinierend, wie schnell dann irgendwie auf einen Schlag Gesetze durch den Bundestag und den Bundesrat gekloppt werden, ne? Irgendwie offizielle Ansage war jetzt hier am Freitag, soll das Ding bereits fertig sein, Hotte zur Unterschrift vorgelegt, von Hotte unterschrieben und dann eben mal schnell fix irgendwo im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, damit es dann ab morgen gelten kann. Ja, und dann stellen die sich hin und verkünden aber so Gesetze wie Arbeitnehmerdatenschutzrecht. Das fasst man doch keine 5 Monate vor der Wahl mehr an, weil das wird doch nicht mehr fertig. Ja, also ich meine, entweder geben sie damit zu, dass dieses Gesetz hier in einem unfertigen Zustand erlassen wird, oder sie geben damit zu, dass ihnen im Wesentlichen eigentlich scheißegal ist, was Arbeitnehmerdatenschutz angeht. Fällt mir nur gerade so auf. Habe ich mir hier am Montag reingeklebt, obwohl es eigentlich noch von Sonntag stammt. So. Aus den Weltnachrichten von D-Radio Wissen. Wulff, kein Spielraum für Steuersenkungen. Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff sieht keinerlei Spielraum für Steuersenkungen. Der CDU-Politiker sagte der Rheinischen Post, vielmehr würden geordnete Verhältnisse gebraucht. Und dies bedeutet eine Politik der Konsolidierung. Auf Dauer müsse der Staat mit dem Geld auskommen, das er zur Verfügung habe. Wulff verlangte einen Ausstieg aus der so wörtlich schuldenfinanzierten Krisenbekämpfung. Hat er am Montag verbreitet. Ich frage mich, warum Wulff überhaupt sich irgendwie äußern darf. Aber okay. So, SLS übernimmt dann Argumente. Netzpolitik zitiert da die Stuttgarter Zeitung. Übrigens um 11. Irgendwie fühlt man sich etwas mainstreamig, wenn die Justizministerin unsere Argumentation gegen Internet, Zensurinfrastrukturen und 2-3-Strikes-Modelle übernimmt. 2-3-Strikes übernimmt und in einem Text über die Freiheit des Internets bewahren packt. Das Internet ist ein besonders freiheitliches Medium. Diese Freiheit müssen wir bewahren und schützen. Vor einzelnen Globalplayern, die ihre Marktmacht ausspielen wollen, vor individuellem Missbrauch durch einzelne User, aber auch vor leichtfertigen Eingriffen des Staaten durch Netzsperren. Wäre mal schön, wenn das Konsens in der Bundesregierung würde. Keine Angst, wird es nicht. Ja, also, SLS sagt, das Internet darf man nicht einfach so wegwerfen. So, da wird sie in der Regierung alleine sein. So, dann gab es eine Meldung, die ich am Montag aufgeschrieben habe, Sitztierse. Es war ja mal wieder große Demos, 1. Mai am Samstag, wo nicht nur Polizisten auf Bürger eingetreten haben, sondern auch irgendwie in Berlin war es, glaube ich, Neonazis aufmarschieren wollten und rumdemonstrieren. Und da haben sich einfach ein paar andere Bürger hingesetzt und durch ihr einfach da rumsitzen verhindert, dass die Neonazis da durchlatschen konnten. Und mit dabei war unter anderem Tirsa. So, und der hat also am Samstag bei einer Sitzblockade gegen eine Neonazi-Demo mitgemacht. Kategorie Gähn. Ja, ich meine, ob da nur irgendwie Tirsa sitzt oder ob da, keine Ahnung, irgendwie alle Bundestagsabgeordneten sitzen, nimmt sich erstmal nicht viel. Ich meine, okay, wenn da mehr sitzen würden, hätte man wie in Dresden erstmal eine Fraktionssitzung veranstalten können. Hust. Und jedenfalls schlagen dann auf einen Schlag DPOLG und GDP, also Deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft dämlicher Polizisten, also genau die Pfeifen, die sich sonst immer öffentlich zum Idioten machen, schlagen dann auf den ein, zusammen mit der FDP, weil die Rechten hätten ja demonstrieren dürfen. Na, putzigerweise ist dieses ganze, ja, aber er hat doch da das Recht gebrochen, ist in die Kategorie besonders putzig einzutüten, weil es gibt da ein Urteil eines unwesentlichen Gerichts mit dem Vornamen Bundesverfassungs, was mal höchstrichterlich, also sehr viel höherrichterlich geht ja nicht mehr, festgestellt hat, dass Sitzblockaden nicht unter gewaltsame Verhinderung einer Demonstration fallen, was der einzige Straftatbestand wäre, der da irgendwo in der Nähe wäre. Na, aber hey, bei irgendwie DPOLG und GDP ist das noch nicht aufgeschlagen. Und dass die FDP mal irgendwie mitkriegt, dass es da auch ein Gericht in Karlsruhe gibt mit dem Vornamen Bundesverfassung, dauert auch ein bisschen. Na, also von daher, ja. So, E-Autos. Bundesregierung will Forschungsgelder gezielt für Elektroautos. Berlin. Industrie und Bundesregierung wollen bereits bis 2013 bereits zugesagte Forschungsmittel gezielt in die Entwicklung von Elektroautos stecken. Darauf verständigten sich Regierung, Industrie und Wissenschaft bei einem Spitzentreffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte erneut das Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf den Markt zu bringen. Dazu gab sie den Startschuss für eine nationale Plattform Elektromobilität. Die Autoindustrie geht davon aus, dass E-Mobile in Serie ab 2013 verstärkt auf den Markt kommen. Na, ich meine, wenn da zusätzliche Autos sind, wird es niemandem helfen. Wenn es Autos sind, die andere Autos, nämlich Benziner oder Diesel, ersetzen, dann hilft es auch erstmal noch niemandem, weil es kommt im Zweifelsfall bei einem E-Auto drauf an, wo der Strom herkommt. Wenn dafür irgendwelche Atome zerteilt werden müssen, ist das nicht besonders sinnvoll. Wenn dafür irgendwelche fossilen Brennstoffe verbrannt werden müssen, hilft es auch niemandem, außer dass so ein Kohlekraftwerk im Zweifelsfall die Abgase etwas besser filtern kann als ein handelsübliches Auto. Aber ja. So, dann gibt's E-Panträge. Der E-Personalausweis kommt ja ab dem 1. November nach Deutschland und jetzt kann man irgendwie, wo hatten wir es denn? Kann man Zeug beantragen. Als erstes Unternehmen hat Fujitsu in München einen Antrag gestellt. Die wollen künftig das Registrieren in ihrem Online-Shop mit dem neuen Personalausweis ermöglichen. Der ist nicht neu, der ist elektronisch. Aber man kann natürlich jetzt versuchen, das ganze Ding immer als NPA zu bezeichnen, weil das so viel besser ist als EPA. Ich nenne ihn so lange elektronisch, bis mir mal irgendjemand beweisen kann, dass der nicht elektronisch wäre, was dann irgendwie schwer wird. Also jedenfalls gibt es die ersten Unternehmen, die Zeug mit dem Ding anfangen können wollen. Habe ich mir am Montag aus Golem geflöht. So, dann Schuldenunbremse. Während alle um Griechenland bangen, bastelt die Regierung an einem Plan, wie sie ihre horrende Neuverschuldung grundgesetzkonform wegtricksen kann, hat da Fefe geschrieben, der sich auf die Frankfurter Rundschau bezieht und daraus auch zitiert. Nicht durch Verringerung, natürlich, sondern durch Buchhaltungsbetrieb. Betrug, um das nutzen zu können, könnte der Bund seine Überweisungen an die Arbeitslosenversicherung als Darlehen deklarieren. Damit sicherte er sich Ansprüche auf Rückzahlung in der Zukunft. Entsprechend senke den Angaben zufolge sein strukturelles Defizit um rund 9 Milliarden Euro. Die Koalition könnte formal die Schuldenbremse einhalten, ohne ernsthaft sparen zu müssen. Na, da weist Fefer dann zu Recht darauf hin, wenn ich sowas mit dem Finanzamt versuchen würde, dann hätte ich aber ganz schnell Ärger. Oder auch er. Dann kommt er in den Knast. Wenn die Regierung sowas macht? Ein solches Vorgehen hat einen gewissen Charme, bestätigte der haushaltspolitische Sprecher der Union Norbert Bartler entsprechende Überlegungen. Das kann aber auch nur ein CDU-Politiker finden. Und der Hammer, Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, hegt offenbar noch Bedenken, weil er sich gerade im ersten Jahr der Schuldenbremse echte Einsparungen wünscht. Der ist unsere letzte Hoffnung. Unfassbar, ausgerechnet, nicht auszuhalten. Oh, und der Name für dieses Getrickse kommt ihr nie drauf. Griechische Konsolidierung. Na, ich meine, hey, die Schuldenbremskacke ist per se scheiße. Dass sie die überhaupt eingebaut haben, hat effektiv nur zur Folge, dass der Staat sich selbst amputiert. Na, weil wenn der Staat ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr beliebig Schulden aufnehmen können kann, obwohl da vorher gerade eine Krise gewesen ist, gut, das wussten sie damals nicht, als sie das ins Grundgesetz reingepinselt haben. Aber, na, ja, der Staat hat sich selbst amputiert und jetzt wundert er sich, dass man auf einem Bein nur noch schlecht durch die Gegend laufen kann. Und dass das mit Weltrekorden schwierig wird. Aber hey, habe ich mir am Montag hier reingeklebt. Dann gab es eine ZDNet-Meldung, dass Thomas die Misere die Vergabe von Adressen im Internet unter staatlicher Aufsicht stellen wollte. Und bla und blub, das wurde dann allerdings danach geleugnet. Deswegen, ja, nehme ich einfach nur zur Kenntnis, es gab da eine Meldung und das soll aber gar nicht so sein. So, FDP will übrigens Steuersenkungen. Trotz Berichten über Minusprognosen für den Staatshaushalt hält die FDP an Steuersenkungsplänen fest. Das sagte die FDP-Fraktionschefin im Bundestag Birgit Homburger im ZDF-Morgenmagazin. Homburger rechnet weiter mit Steuermehreinnahmen. Wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmeproblem. Zunächst seien zwar die Ergebnisse des bis übermorgen tagenden Steuerschätzerkreises abzuwarten, es gäbe aber Einsparpotenziale im Bundeshaushalt, ja, indem wir nämlich kein Hartz IV mehr bezahlen. Können wir voll sparen. Trilliarden können wir da einsparen. Und wenn wir, keine Ahnung, wenn wir den Bundestagsabgeordneten auch kein Geld mehr bezahlen, können wir noch viel mehr einsparen. Nur so ganz nebenbei. Wie viele Hartz-IV-Empfänger braucht man eigentlich, um einen Bundestagsabgeordneten rauszuholen, der ja 10.000 Öcken jeden Monat bekommt? Von Dienstag, SLS gegen Datenbrief. Heise, Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar haben sich zurückhaltend gegenüber der Einführung eines Datenbriefs geäußert. Die Grundüberlegung, mit der jährlichen kostenfreien Statistik Verbrauchern eine Übersicht zu den über sie bei Unternehmen gespeicherten personenbezogenen Informationen zu bekommen, sei eine der Schaffung von Transparenz, führte die Ministerin auf dem 11. Datenschutzkongress von Euroforum am heutigen Dienstag in Berlin aus. Wenn das Konzept aber dazu führe, dass man möglichst zentral alle Daten speichern muss und Empfänger 10 Seiten mit Annexen bekommen, ist das nicht mehr Datenschutz. Man müsse dann auch bereit sein, betonte die FDP-Politikerin, ein Rückzugsgefecht anzutreten. Mir scheint, die Frau hat das Konzept des Datenbriefs noch nicht verstanden. Könnte ihr mal jemand Chaos Radio die letzte Sendung in die Hand drücken und ihr sagen, sie soll sich das anhören und wenn sie danach noch Fragen hat, soll sie sich doch bitte an den Chaos Computer Club wenden, die diesen Vorschlag ja schließlich getan haben, weil das, was ich da so lese, liest sich für mich wie, die Frau hat nur grundsätzlich davon gehört, es gibt da so irgendwie die Grundidee. Und dann aber schon, wenn es an Details geht, nicht mehr zugehört. Na? So, und Schaar erklärte dann auch, dass es beim Datenbrief unter praktischen Gesichtspunkten riesige Probleme gebe. Das verfolgte Anliegen, Transparenz zu schaffen, sei absolut unterstützenswert, aber noch nicht ganz zu Ende gedacht. Der Datenschützer begrüßte die Diskussion über den Gedanken, damit könne erkannt werden, wo Defizite bestehen und die einzelnen Daten herumfliegen. Man könne so auch besser Überlegungen anstellen, wie man die personenbezogenen Informationen wieder einfangen kann, obwohl sich dies im Internetzeitalter schwierig gestaltet. Das Recht alleine könne hier nur einen bestimmten Rahmen der Zulässigkeit definieren, aber nicht den Umgang mit Daten in der Gesellschaft vollkommen abbilden. Nee, aber man kann zum Beispiel Firmen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Daten verkaufen, einfach mal das Geschäftsmodell ein wenig vermiesen. So, dann ist SLS übrigens auch nochmal gegen Elena. Sie sei dafür, Elena einer ganz kritischen Prüfung zu unterziehen, so die Ministerin am Dienstag in Berlin, auch laut Heise-Ticker. Elena habe sich zu etwas verwandelt, das kein Mensch mehr möchte, sagte Leuthäuser-Schnarrenberger, doch die christlich zensierenden Vollidioten. Auch das Wirtschaftsministerium, das bei diesem Projekt federführend sei, sehe derzeit keinen Beitrag zum Bürokratieabbau. Ja, derzeit ja auch nicht, weil wir können doch erst Auskünfte, können wir doch sowieso erst ab 2020 geben. Oder so. Blub. So, dann in der Kategorie Regierungsfunk habe ich am Mittwoch schon gefunden, ist aber eigentlich erst gestern passiert. Der bisherige Regierungssprecher, ein gewisser Ulrich Wilhelm, wurde dann in Anführungszeichen gewählt zum Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Regierung übernimmt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der angeblicher regierungsfern sein soll. Und da fällt mir dann wirklich nur noch zu ein, das machen vielleicht Sarkozy und Schwafosconi. Aber dass das Merkel sowas macht, das hätte ich mir bisher nicht vorstellen können. Um es mal höflich auszudrücken. Na, regierungsfern my ass fällt mir dazu spontan ein. So, am Mittwochnachmittag hat sich dann die Enquete-Kommission Internet und digitales Geschwafel konstituiert. Nichts Konkretes gab es da wohl bisher, aber auch noch nicht so besonders unheimlich viel Öffentlichkeit und Offenheit. Dann hat der Brender, der ja beim ZDF rausgeschmissen wurde von Roland Kotz, übrigens auch mal kritisiert, dass Regierungssprecher Wilhelm zum BR-Intendanten gewählt wurde, beziehungsweise werden sollte zu dem Zeitpunkt. Völlig zu Recht, diese Kritik. Na, das geht ja eigentlich mal gar nicht an, dass irgendwelche Regierungspfeifen öffentlich-rechtlichen Rundfunk steuern. Na, und dann auch noch wirklich aus dem Amt darüber wechseln. Das geht gar nicht. Was kommt als nächstes? Schäuble übernimmt da in seinem Heimatgedöns den Rundfunk. Na, also das geht nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Däh. So, am Donnerstagmittag haben dann die Steuerschätzer verkündet, na, so bummelig 39 Milliarden, 38,9 Milliarden weniger Steuereinnahmen als bisher erwartet, kommen raus. Und ja, das dürfte so eine Steuersenke doch eigentlich recht effektiv verhindern, würde man eigentlich meinen. Allerdings habe ich jetzt schon gelesen, ja, die FDP, Westerbrille brüllt immer noch rum. Wir wollen aber trotzdem unsere Steuersenkung. Wegen, weil darum. Na, ich meine, 40 Milliarden, um mal großzügig aufzurunden, weniger Einnahmen, heißt effektiv, dass da auch keine 16 Milliarden noch Luft sind, die man einfach mal so weniger einnehmen zusätzlich kann. Ne? Weil das heißt dann effektiv mal halt plötzlich irgendwas jenseits 50 Milliarden weniger Einnahmen. Und irgendwo kommt dann der Punkt, wo der Staat einfach nicht mehr funktionsfähig ist. Aber hey, dann hat die FDP laut Tagesspiegel auch noch mit einem Ende der Koalition gedroht, wenn die christlich zensierende Union drauf besteht, dass eine Finanztransaktionssteuer in das Griechen oder bei dem Griechenlandgesetz mit abgestimmt werden sollte. Weil die christlich zensierende Union hat irgendwie versucht, die SPD noch mit ins Boot zu holen, weil das sieht halt besser aus, wenn dann auch irgendwie die großen Fraktionen gemeinsam stimmen. Und dann haben sie sich irgendwie getrennt und die SPD hat irgendwas geschnitzt und die FDP hat irgendwas geschnitzt und im Endergebnis kommt jetzt jedenfalls was raus, dass die FDP gesagt hat, nee, also Finanztransaktionssteuer auf gar keinen Fall. Wo ich auch irgendwie immer noch völlig vermisse, irgendwelche Argumente, warum denn auf gar keinen Fall? Weil dann irgendwie Finanziers nicht mehr ihr Geld irgendwo aus dem Fenster treten können oder was? Also so ein bisschen dünn ist mir das ja. Na, aber hey. Die FDP hat mit dem Ende der schwarz-gelben Koalition gedroht, um ein Bekenntnis der Bundesregierung zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer zu verhindern, erklärte Unionsfraktionschef Volker Kauder, CDU, am Donnerstag in einer CDU-CSU-Fraktionssitzung, in der über einen Entschließungsantrag zum Griechenland-Hilfspaket beraten wurde. Kauder sagte vor dem Abgeordneten, bei diesem Thema hat die FDP die Koalitionsfrage gestellt. Na, also ich meine, konsequente Reaktion wäre dann nicht, dann wollt ihr eben nicht an der Regierung sein. Na, wer sich jetzt noch hinstellt und nach Steuersenkungen schreit, hat nicht verstanden, was die Steuerschätzung aussagt. Nämlich, dass nicht nur kein Geld für Steuersenkungen da ist, sondern auch für andere Sachen kein Geld da ist. Übrigens, in Sachen Griechenland habe ich auch noch irgendwo was Schönes gelesen, so frei nach dem Motto, die hätten eigentlich, müssten die gar kein Sparpaket machen, eigentlich würde es völlig reichen, wenn die ein bisschen an den reichen Steuern ziehen und konsequent die Steuerfahnder machen lassen. Also zu gut Deutsch, wenn die erstmal die Steuerschulden, die ohnehin anstehen, alle einsammeln und noch ein bisschen bei den Reichen dran ziehen. Würde völlig reichen, dann wäre das ganze Problem völlig für die Tonne. Das tun sie nicht, stattdessen, wie war das, dürfen sie erstmal irgendwie von Deutschland und Frankreich irgendwelchen Militärmist kaufen, von Geld, was sie nicht haben, um dann Geld nicht zu bekommen, was sie sowieso nicht haben. Und wenn Sie damit dann fertig sind, dürfen Sie dann irgendwie bei den kleinen Bürgern sparen. Umverteilung von oben nach unten fällt mir dazu spontan ein. Ja, und die FDP macht sich lächerlich. So, in der Kategorie Unnamed Sources hätte ich dann hier noch ab, aus Krankenversicherungskreisen ist mir zu Gehörgang gekommen. Es gibt da irgendwie, also im Hintergrunde kenne ich nicht, aber es gibt da irgendwie eine Geschichte, dass ab demnächst, irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr, die Krankenversicherung irgendwelche Finanzdaten ans Finanzamt melden sollen. Und um die sauber melden zu können, brauchen sie natürlich erstmal die Personenkennziffer, Steuer-ID eines jeden Bürgers. Na, oder anders ausgedrückt, bei den Krankenversicherungen liegen dann nicht nur sämtliche Krankendaten offen rum, sondern da liegt auch noch irgendwo in Greifreichweite die Steuer-ID. So dass man, wenn dann erstmal die Diktatur kommt, die Daten etwas einfacher zusammenführen kann und sich vorher nicht irgendwie noch krampfhaft anstrengen muss. Darüber, wie viele Fehlidentifikationen denn da unterwegs noch passieren werden, drücken wir es mal höflich aus. Bei der Steuer-ID kann sowas nie vorkommen. Hust, hust. Na, also, ja. Und wofür waren doch gleich so Geschichten wie eine einheitliche Nummer für Krankenversicherte gut, die es ja auch gibt? Und wofür ist doch gleich so eine EGK gut, mit der man dann die Daten auch wirklich live und in Farbe irgendwo im Internet abgreifen kann, wenn man weiß wo? Und unverschlüsselt, ganz nebenbei, aber hey. Ja, so, dann gab es da noch Ölloch. Das Ölproblem im Golf von Mexiko ist deutlich übler als angenommen. The following is not public, reads the National Oceanographic and Atmospheric Administration's Emergency Response Document, dated April 28. Two additional release points were found today in the tangled riser. If the riser pipe deteriorates further, the flow could become unchecked, resulting in a release volume an order of magnitude higher than previously thought. Also, es gibt ja im Golf von Mexiko gibt's ja so ein kleines Ölproblem, weil da so eine komische Ölbohrprobe-Plattform-Dingsbums kaputt gegangen ist und dann irgendwie da ein Loch im Boden ist, wo halt ein Ölfeld angebohrt wurde und oh Wunder, oh Überraschung, da strömt Öl aus. Und oh Wunder, oh Überraschung, das ist schlecht. Und das haben sie jetzt aber ganz doll im Griff. Jetzt schon nicht. Und der größte Hammer an der ganzen Sache ist, Halliburton ist da beteiligt, die haben das Tiefseebohrloch zuzementiert. Und der Kracher daran, sie hatten das Verfahren nicht im Griff und wussten es. Some speculation has centered on methane pockets frozen into crystallized formations beneath the seabed. Tritratrolala. Also im Wesentlichen BP, die für die Plattform verantwortlich sind, haben sich Halliburton kommen lassen. Halliburton darf einem bekannt vorkommen, das ist die Ecke, wo Hackfresse Cheney sein Geld immer herbekommen hat. Also W's Atlatus, das Gehirn hinter W, falls es irgendwo ein Gehirn in der Nähe gab. Und jetzt finden dann so lustige Geschichten statt, wie BP hat sich jetzt irgendwie das giftigste Zeug kommen lassen, was es irgendwie gibt. Das ist zwar bloß 50% effektiv, aber das werden sie da jetzt irgendwie ordentlich verteilen und damit übrigens auch noch die weiteren Aufräumarbeiten schwerer machen, anstatt irgendwie Zeug zu nehmen, was weniger giftig wäre, aber dafür 100% effektiv. Klasse. Und so frei nach dem Motto, ja, BP zahlt an die, zahlt für die Schäden. Naja, die sollen wohl auch schon rumgelaufen sein und an der Küste da den Bauern da Zettel in die Hand gedrückt haben, die sie von jeder Schuld befreien. So frei nach dem Motto, unterschreibt das. Na, also, ja. So, Griechenland, das Paket ist dann übrigens fertig gewesen am Sonntag. Fällt dann in die Kategorie nicht wirklich überraschend. Und zwar 100 bis 120 Milliarden. Na, von wegen 80 Milliarden. Haha, lustig, haha. Griechenland kann mit Finanzhilfen zwischen 100 und 120 Milliarden Euro in den kommenden 3 Jahren rechnen, sagte der luxemburgische Budgetminister Luc Frieden in Brüssel, wo er mit seinen Amtskollegen der Euroländer über das Paket beraten hatte. 80 Milliarden entfallen auf die Staaten der Eurogruppe, der Rest auf den IWF, den ja Madame Non unbedingt im Boot haben wollte, wegen weil, na wo kämen wir denn hin, wenn der Euro sich selber helfen könnte? Ja, stattdessen, blub. Sparpaket wird übrigens laut EZB Vertrauen in Euro wiederherstellen. Das Sparpaket für Griechenland wird nach Ansicht der Europäischen Zentralbank das Vertrauen in den Euro wiederherstellen. Mit den entsprechenden Strukturreformen werde es gelingen, die finanzpolitischen Probleme Griechenlands in den Griff zu bekommen. So die EZB. Los, vertraut dem Euro. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es auch noch Bankenhilfe. Ne? Da sind dann Ackermann und Co. rumgezogen und haben mal ein wenig so getan, als würden sie Griechenland helfen. Ist allerdings bloß ein PR-Gag, weil das, was sie machen, ist... Blabla, Wunsch des Finanzministers sei Ackermann unterwegs, wird kolportiert, 1 bis 2 Milliarden Euro sollen eingesammelt werden. Die Financial Times Deutschland will bereits erfahren haben, dass die Deutsche Bank 500 Millionen springen lässt. Ist aber bloß ein Feigenblatt. Also was sie tun, ist Anleihen kaufen. Sie kaufen also im Wesentlichen Kredite an Griechenland, für die gerade die KfW garantiert. Also zu gut Deutsch, das ist völlig risikolos. Das ist so risikolos, dass wenn es noch risikoloser wäre, sie das Geld gleich selber drucken dürften und stellen sich dann als die großen Helden hin. Guckt mal, wie heldenhaft die Banken sind. Die helfen Griechenland. Na, aber hey. So, die EZB hat dann ihre eigenen Kriterien ein wenig aufgeweicht, weil da gab es ja irgendwie so eine Regelung. Ja, also Anleihen nehmen die nur, wenn mindestens 2 von den 3 einzigen existierenden privaten Ratingagenturen den Papieren mindestens eine A-Plus-Rating geben, und Griechenland ist jetzt bei einer Ratingagentur ja schon auf Ramsch runtergestuft, und deswegen hat jetzt die EZB die Regeln aufgeweicht und gesagt, also wir nehmen A-Plus als Minimum von 2, außer bei Griechenland, dann nehmen wir alles. Weil sonst hätte Griechenland effektiv überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwelches Geld zu bekommen von der EZB. Und Schäuble warnt dann vor einer Umschuldung. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat eindringlich vor einer Umschuldung in der Griechenland-Krise gewarnt. Dies hätte unabsehbare Folgen für die gesamte Eurozone, sagte Schäuble in Berlin. Mit einer Umschuldung hätte man einen Flächenbrand, der nicht mehr zu kontrollieren sei. Bei einer Umschuldung würden Banken und andere Gläubiger auf einen großen Teil ihrer Forderungen gegenüber Griechenland verzichten. Sie müssten dann größere Kreditbeträge abschreiben. Experten befürchten, dass die Institute dann in eine neue Schieflage geraten könnten. Ja, Mai, man wird ja irgendwie erwarten, dass sie nach der letzten Krise was gelernt hätten. Aber nein! Ja, wie war das? Wann kam die nächste Krise? Oh, sind wir drin. Ja, schön. Dann. Bei den Banken gab es irgendwie eine Meldung in der Süddeutschen am Sonntag. Das Verfahren gegen die KfW-Führung wurde mangels Schuld eingestellt. Da ging es um die bummeligen 300 Millionen, die die noch irgendwie an die Lehmann-Brüder überwiesen hatten, an dem Tag, als die Lehmann-Brüder gerade irgendwann über Nacht pleite gegangen wurden. Na, wo sie sich ein großes Buhai gemacht haben, hat 1,5 Jahre gedauert und jetzt wird angeblich das Verfahren eingestellt. Die HRE bekommt übrigens auch nochmal eine Finanzspritze, nämlich 1,85 Milliarden. Wegen, weil da haben die dann 7,85 Milliarden an Kapital, und zwar Geld. Ne? Das sind nicht irgendwelche Scheinbuchungen, sondern das ist echtes Geld, was die in den Arsch geblasen bekommen. Ich meine, im Wesentlichen, der Staat reicht von einer Hand in die andere Hand, aber die HRE-Hand ist die, die eigentlich pleite ist. Nö, macht ja nichts. So, KfW wird jetzt angeblich dann doch nicht eingestellt. Läuft vorerst weiter. Über eine mögliche Einstellung des Verfahrens wegen Überweisung an die amerikanische Pleitebank wollte sich die Behörde nicht äußern, die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Na, was dann irgendwie Kategorie, hä? Also Süddeutsche sagt, wird eingestellt, und am Montag, sagte Süddeutsche am Sonntag, am Montag sagt dann Tagesschau, die Behörde will da nichts von der Einstellung wissen. Ja, natürlich wird der Scheiß eingestellt. Weil ich von Anfang an gesagt habe, das ist ein Scheingefecht. Das Einzige, was jetzt noch rauskommt, ist, wenn es eingestellt wird, darf der KfW-Chef, der unehrenhaft rausgeschmissen wurde nach dem Ding, dann auch nochmal anfragen, ob er übrigens eigentlich noch irgendwie ein bisschen Geld von der KfW bekommen sollte. So, dann gab es IT-Chaos bei deutschen Banken. Die kommen nämlich irgendwie mit der Abgeltungssteuer nicht klar. Und deswegen können Depotinhaber der Deutschen Bank, Commerzbank, Dresdner und Targobank mit rechtzeitig Steuererklärung abgeben schon mal glatt knicken, weil die Unterlagen von den Banken nicht rechtzeitig ankommen, die irgendwie ihre IT nicht im Griff haben. Die haben noch nicht mal mehr ihre IT im Griff. Und das sind Firmen, die Geld verwalten sollen. Und gegen den Klein, Oberst Klein, wird nicht mal mehr ein Disziplinarverfahren angestrengt, nachdem die Bundesstaatsanwaltschaft gesagt hat, nö, das ist ja alles schon toll, ne? So Leute erschießen lassen ist großartig, das machen wir regelmäßig. Gibt's nicht mal ein Disziplinarverfahren gegen die Pfeife. Oder anders ausgedrückt, der kommt völlig ohne jede Konsequenz raus. Der hat Leute umbringen lassen. Und da gibt's keine Konsequenzen. Der 25. so schreiberhaft. Schreiber ist dann zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Na, hier der Waffenlobbyist, wo es vorher immer hieß, ja, und wenn er dann erstmal vor Gericht sitzt, dann wird es aber richtig große Konsequenzen geben und er wird auspacken. Der hat gar nichts ausgepackt. Überhaupt gar nichts. Stattdessen durfte sich dann irgendwie gestern oder vorgestern Kohl bejubeln lassen, weil er alter Sack ist. Ja, er ist ja so ein Held. Ah, super. So fällt mir dann nur ein Geh weg, ehe ich aggressiv werde. Ja, also Schreiber darf jetzt irgendwie 8 Jahre in Haft, ja, blub. Ja, so frei nach dem Motto, ja, und die Kleinen würde man hängen, die Großen laufen lassen. Ne, das wäre jetzt hier mal nicht der Fall. Na, wann gibt's denn mal das Verfahren gegen Hackfresse Kohl? Der hat Spenden hinterzogen und immer noch nicht gesagt, von wo die nun eigentlich kamen. Jeder Normalbürger wäre schon längst in Erzwingungshaft gewesen. Nur gegen den ist noch nicht mal mehr ein Verfahren irgendwo öffentlich anhängig. Und dann hat der irische High Court, also das irische oberste Gericht, wenn ich das so richtig interpretiere, die Vorratsdatenspeicherungsregelung dann auch mal wieder dem EU-Gerichtshof zugeworfen. Und zwar geht es dieses Mal nicht um irgendwelche Formalfragen, das hat die irische Regierung ja schon geklärt, sondern dieses Mal geht es um den Inhalt. Ist das überhaupt mit der EU-Menschenrechtskonvention und den diversen Datenschutzgesetzgebungen der EU kompatibel? Mal gucken, was da rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Rechten irgendwie rumbrüllen. Also, wenn denen erstmal auffällt, was da passiert. Das wird ein bisschen dauern, weil Rechte sind ja immer so ein bisschen lahmarschig. Und dann gab es noch einen Reifenhersteller Schwalbe, der irgendwie Händler abgemahnt hat, weil die tatsächlich Produktfotos verwendet haben, die der Reifenhersteller selber produziert hat. Ne, so von wegen Urheberrechtsabmahnungen. Mal völlig gaga. Und gestern Abend gab es dann noch die Meldung, dass die Schwalbenpfeifen sich da entschuldigen, weil das war wohl irgendwie nix. Ne? Ich meine, anstatt einmal zum Telefonhörer zu greifen und die Händler anzurufen und zu sagen, Jungs, Mädels, ist ja nett, dass ihr da Produktfotos von uns verwendet, aber das passt irgendwas nicht. Hauen die gleich auf die juristische Keule. Ja, mal völlig falsch. Ganz völlig falsch. So, nicht falsch ist, dass wir jetzt in der Musikecke ankommen. Da habe ich jetzt mal nominiert einen Axel Schneider, den ich aus dem Podsafe Music Network gefischt habe, mit dem Titel In a Place Classic Version. Aus Album steht nicht in der Datei drin und damit weiß ich es nicht. Gefunden im Podsafe Music Network. Lang ist das Teil 3 Minuten 42. Und gefolgt ist es von 6 Minuten 7, einem TED Talk. Ich habe ja Spaß mit TED Talks. Omar Ahmad, Politics with Pen and Paper. Und dann sage ich einfach mal Plitschplatsch. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Viel Spaß mit In a Place Classic Version und Politics with Pen and Paper und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. In a place far from here, where the water tastes like beer, there we live a life of ease under yellow candy trees. There will be heaven far, it's among us in the sun. Bright blue sky, never a cloud, no bad words spoke out loud. Eaten yellow backed plum pies, seeing love in your eyes. Can't go back to this town, think I just settled down. Plum pies, seeing love in
can't go back to this town. Think I'll just settle down. Among owls in the sun, bright blue sky, never a cloud. No bad birds spoke out loud. Eating yellow back at plum pie, seeing love in your eyes. Can't go back to this town. Think I'll just settle down. Seeing love in your eyes. Seeing love in your eyes.
One of the things that define a TEDster is you've taken your passion and you've turned it into stewardship. You actually put action to the issues you care about. But what you're going to find eventually is you may need to actually get elected officials to help you out. So how do you do that? One of the things I should probably tell you is I worked for the Discovery Channel early in my career, and that sort of warped my framework. So when you start to think about politicians, you got to realize these are strange creatures. Other than the fact that they can't tell directions and have very strange breeding habits, how do you actually work with these things? What we need to understand is what drives the political creature. And there are two things that are primary in a politician's heart. One is reputation and influence. These are the primary tools by which a politician can do his job. The second one, unlike most animals, which is survival of the species, this is preservation of self. Now, you may think it's money, but that's actually sort of a proxy to what I can do to preserve myself. Now, the challenge with you moving your issue forward is these animals are getting broadcast to all the time. So what doesn't work in terms of getting your issue to be important? You can send them an email. Well, unfortunately, I've got so many Viagra ads coming at me, your email is lost. It doesn't matter, it's spam. How about you get on the phone? Well, chances are I've got a droid who's picking up the phone. Yes, they called and they said they didn't like it. That doesn't move. Face-to-face would work, but it's hard to set it up. It's hard to get the context and actually get the communication to work. Yes, contributions actually do make a difference, and they set a context for having a conversation, but it takes some time to build up. So what actually works? And the answer is rather strange. It's a letter. We live in a digital world, but we're fairly analog creatures. Letters actually work. Even the top dog himself takes time every day to read 10 letters that are picked up by staff. I can tell you that every official that I've ever worked with will tell you about the letters they get and what they mean. So how are you going to write your letter? First of all, you're going to pick up an analog device, a pen. I know these are tough, and you may have a hard time getting your hand bent around it. But this is actually critical, and it is critical that you actually handwrite your letter. It is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me. Second of all, I'm going to recommend that you get into a proactive stance and write to your elected officials at least once a month. Here's my promise to you. If you are consistent and do this, within 3 months, the elected official will start calling you when that issue comes up and says, what do you think? Now, I'm going to give you a four-paragraph format to work with. Now, when you approach these animals, you need to understand there's a dangerous end to them. And you also need to approach them with some level of respect and a little bit of wariness. So in paragraph number one, what I'm going to tell you to do is very simply this. Do you appreciate them? You may not appreciate the person, you may not appreciate anything else, but maybe you appreciate the fact that they've got a tough gig. When animals are going to make a point, they make the point. They don't spend a lot of time dicking around. So here you go. Paragraph number two, you may actually have to just get very blunt and say what's really on your mind. When you do this, don't attack people. You attack tactics. Ad hominem attacks will get you nowhere. Paragraph number three, when animals are attacked or cornered, they will fight to the death. So you have to give them an exit. Most of the time, if they have an exit strategy, they should take it. Obviously, you're intelligent. If you had the right information, you would have done the right thing. Lastly, you want to be the nurturing agent. You're the safe place to come into. So in paragraph number four, you're going to tell people, if no one is providing you this information, let me help. Animals do displays. They do two things. They warn you, or they try to attract you and say, we need to mate. You're going to do that by the way you sign your letter. You do a number of things. You're a vice president. You volunteer. You do something else. Why is this important? Because this establishes the two primary criteria for the political creature, that you have influence in a large sphere and that my preservation depends on you. Here is one very quick hack, especially for the feds in the audience. Here's how you mail your letter. First of all, you send the original to the district office. You send the copy to the main office. If they follow protocol, they'll pick up the phone and say, hey, do you have the original? Then some droid in the back puts the name on a tickler and says, oh, this is an important letter. And you actually get into the folder that the elected official actually has to read. So what your letter means? I got to tell you, we are all in a party, and political officials are the piñatas. We are harangued, lectured to, sold, marketed, but a letter is actually one of the few times that we have honest communication. I got this letter when I was first elected, and I still carry it to every council meeting I go to. This is an opportunity at real dialogue. And if you have stewardship and want to communicate, that dialogue is incredibly powerful. So when you do that, here's what I can promise. You're going to be the 800-pound gorilla in the forest. Get writing. Thank you.